Lasst uns der Melodie und den Worten des Genfer Psalters folgen und den Wochenpsalm 119 in Ausschnitten beten. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Gott der Klarheit, du sagst uns, was gut ist. Du zeigst uns Wege, die wir gehen können. Hilf uns, richtig zu entscheiden und mutig zu handeln. Durch Jesus Christus, der uns gerufen hat, ihm zu folgen. Amen. Als Lesung hören wir Worte aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 3, die Verse 3 bis 6 in der Übersetzung der Zürcher Bibel. Ihr seid erkennbar als ein Brief Christi, von uns verfasst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern auf andere Tafeln, in Herzen aus Fleisch. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus fähig wären, etwas gleichsam aus uns selbst zu ersinnen. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wir hören, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit. Die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich höre diesen Satz und denke an die Lebenssehnsucht vieler Menschen. Die Lebenssehnsucht der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, wie sie in Spannung steht, diese Lebenssehnsucht zu den Bestimmungen und Quoten, um die in Europa gerungen wird. Wie sehr die Uneinigkeit in der Politik die Situation dominiert, während Menschen getrieben von ihrer Lebenssehnsucht in Wüsten und auf Booten ihr Leben riskieren. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich höre diesen Satz und denke an die Lebenssehnsucht der jungen Menschen. Sie sorgen sich um ihre Zukunft und gehen auf die Straße. Die Schülerinnen und Schüler dieser Welt mit ihrem Protest Fridays for Future. Ich sehe sie, wie sie in Spannung stehen zu ihrer Schulpflicht, zu ihrem Lernprogramm, zu einem Lernen, das ja am Ende nicht auf die Schule zielt, sondern auf das Leben. Mutig gehen sie Freitag für Freitag auf die Straße, weil sie von einem Geist beseelt sind. Einem Geist, der sie nach der Zukunft fragen lässt. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich höre den Satz und denke an die Corona-Situation, die steigenden Infektionszahlen, die umfassende, die tiefgreifende Veränderung unseres Lebensalltags, die das Virus verursacht. Mich beschäftigt das Suchen nach guten, nach hilfreichen Bestimmungen. Und ich weiß, es geht um Regelungen, die das Leben schützen, indem sie Einschränkungen festlegen. Ich verstehe gut, dass sie gerade so Leben ermöglichen. Und ich bemerke selten, wo die in der Öffentlichkeit so sehr um das Zusammenspiel von Buchstabe und Geist gerungen, wie in diesen Corona-Zeiten. Der Geist, um den es geht, das ist der Geist des Vertrauens. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich höre diesen Satz und denke, wie grundständig und klar hat der Apostel Paulus hier formuliert. Seine Worte sind irgendwie zeitlos. Sie gehen in die Tiefe. Und sie finden auch eine Anschauung im Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem 2. Kapitel bei Markus die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Liebe Gemeinde, vom Geist geführt, geht Jesus durch ein offensichtlich reifes Weizenfeld. Er, der später mit seinen Jüngern das Brot des Lebens teilen wird, führt sie an dieser Stelle hinein in einen Ort der Lebensfülle. Jesus geht voran, seine Jünger folgen ihm. Gemeinsam mit ihnen taucht er ein in einen Symbolort der Güte, einen Ort der Fülle und des Friedens. Auf den reifen Kornfeldern liegt das Versprechen eines Lebens, dem Gott sein Einverständnis, seine Güte, seinen Segen zugesprochen hat. Die Jünger stehen noch ganz am Anfang, und ganz behutsam erzählt Markus, dass sie erst beginnen, sich einen Weg zu bahnen. Ein reifes Kornfeld lässt ja bekanntlich keinen vorgezeichneten Weg erkennen. Ein reifes Kornfeld, wer dadurch hindurchgehen will, muss seinen eigenen Weg suchen. Jeder findet ihn, indem er ihn geht. Bereits in diesem ganz lebensnahen Bild stellt uns Markus einen Wesenszug unseres Glaubens vor Augen. Der Glaube stellt uns in die Lebensfülle. In ihr, in der Lebensfülle, wohnt die Zumutung an uns, den je eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg der Nachfolge zu suchen, der erst dadurch entsteht, dass wir ihn gehen. Auf dem Weg in das Leben, zu dem Jesus uns ruft, gibt es keine vorgezeichneten Bahnen. Eugen Drewermann spricht von der Offenheit gelebten Vertrauens. Diese Offenheit gelebten Vertrauens ist eine Umschreibung für das, was Jesus Nachfolge nennt. Das Vertrauen der Jünger ist daran gebunden und darauf ausgerichtet, dass Jesus vorangegangen ist auf dem Weg, der nun auch sie in das Leben führt. Die Jünger beginnen, Ähren zu raufen. Mit anderen Worten, sie lassen sich die Güte gefallen, die ihnen zuteil wird. Sie nehmen von der Fülle, in die sie hineingestellt sind, durch die hindurch sie ihren je eigenen Weg suchen, wie gesagt, einen Weg, der entsteht, indem sie ihn gehen. So wirkt der lebendig machende Geist. Er weckt in uns den Sinn für die Güte des Lebens. Er gibt uns eine Ahnung von der Fülle, die Gott dem Leben zugedacht hat. Fülle und Segen klingen an, als Gott mit Freude auf sein Schöpfungswerk blickt und sagt: Siehe, es ist sehr gut. Und in diese Worte sind wir Menschen mit eingeschlossen. Auch wir sind gemeint, wenn Gott sagt: Und siehe, es ist sehr gut. Liebe Gemeinde, und ich denke, vor allen Einschränkungen und vor allen Ja-Abers, die wir hier denken können, ist es wichtig, dass wir zuerst und vor allem anderen auch dies über uns und unser Leben hören und uns auch gesagt sein lassen: Siehe, es ist sehr gut. Woher sonst soll uns der Glaube an die Güte des Lebens zuwachsen? Woher nicht durch ein Wort oder eine Geste, die uns Segen verheißt? Der lebendig machende Geist steht also am Beginn von allem. Er schwebte am Beginn über der Schöpfung auf dem Wasser. Am Beginn des Wirkens Jesu senkt er sich wie eine Taube auf ihn herab. Dem Wasser der Taufe gleich berührt er die Menschen in den Worten und Taten, mit denen Jesus ihnen begegnet. Ich taufe euch mit Wasser, hat Johannes am Jordan den Menschen zugerufen, die zu ihm kamen. Aber er, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Vom Geist geführt geht Jesus den Weg voran. Und sein Weg führt ihn in die Fülle des Lebens und auch die, die ihm folgen, werden die Fülle des Lebens erleben. Und nun der Buchstabe des Gesetzes. Denn vom Buchstaben des Gesetzes geleitet intervenieren die Stimmen der Pharisäer: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Am Anfang von etwas Neuem gibt es immer auch Bedenkenträger. Unter Berufung auf Gesetze und Bestimmungen und auch unter dem Verweis auf heilige Traditionen erheben sich ihre Stimmen, Stimmen, die das Neue nicht wollen und vielleicht auch nur aus Angst zu verhindern trachten. Die Schülerinnen und Schüler, die freitags auf die Straße gehen, hatten und haben mit solchen Stimmen zu kämpfen. Schulpflichtverletzung wird ihnen vorgeworfen. Dabei geben sie ihrer Lebenssehnsucht und mit ihr der Sorge um die Zukunft des Lebens Ausdruck. Und sie machen durch ihren Protest eine Lernerfahrung, die kaum ein Unterricht vermitteln kann. Können wir wirklich ausschließen, dass es der Geist des Lebens ist, von dem sie getrieben sind? Der Protest der Pharisäer jedenfalls hat etwas Zerstörerisches in sich. Sie reklamieren den Schabbat für ihre Kritik und verfehlen doch völlig dessen geschöpfliche Bestimmung. Ihr bloßes Rezitieren von Gesetzen und Vorschriften erfasst einfach nicht die zugrunde liegende Absicht des Schabbatgebotes. Im Gegenteil, in ihrer Gesetzlichkeit konterkarieren sie den Sinn des Schabbat. Sie sind Gefangene des Buchstabens. Und als solche verwehren sie sich selber und anderen Menschen den Zugang zu dem Raum der Güte, als der der Schabbat der Schöpfung innewohnen soll. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt eine Gesetzlichkeit, die Zugänge verwehrt. Es gibt eine Buchstabentreue, die Recht in Unrecht verkehrt. Wir schützen unsere Grenzen in Europa und ahnen doch, dass mit den Flüchtlingen und Fremden ein Anspruch verbunden ist, der weiter reicht als der Buchstabe des Gesetzes. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Schabbat ist Gottes gute Gabe. Er ist die Krönung und das Ziel seines Schöpfungshandelns. Schabbat, die Unterbrechung unserer menschlichen Tätigkeit, verschafft der Schöpfung eine Atempause. Und was ist in dieser Welt los, dass die Corona-Pandemie uns sozusagen diesen Zusammenhang einmal vor Augen führen muss und kann, dass dort, wo wir Menschen unsere Betriebsamkeit runterfahren, die Schöpfung eine Atempause erhält. Aber die Atempause des Schabbat reicht weiter. Sie ermöglicht uns eine Besinnung auf Gottes Lebensabsicht. Gottes Lebensabsicht mit mir und meinem Leben, Gottes Lebensabsicht aber auch mit dieser Welt. Ich kann der Frage Raum geben, wie es sich denn verhält, dieses mein Leben, zu der Güte, die Gott dem Leben zugesprochen hat. So bleibt der Schabbat menschlicher Verfügung entzogen. Er ist unserem Tatendrang und unserer menschlichen Gesetzlichkeit nicht unterworfen. Und nun geschieht in unserer Geschichte etwas ganz Wunderbares. Jesus würdigt die Rückfrage der Pharisäer ausdrücklich. Er greift ihre Kritik auf und er führt sie in die Tiefe. Der Mensch in seiner Bedürftigkeit rückt auf einmal in den Mittelpunkt. Habt ihr nicht gelesen? Die Frage Jesu ist ein Appell an die Pharisäer, ihre Lesepraxis zu überdenken. Habt ihr nicht gelesen? Jesus fragt in die Tiefe. Denn in der Tiefe der Worte findet eine Begegnung statt. Der Mensch in seiner Bedürftigkeit begegnet der liebenden Fürsorge Gottes. Habt ihr nicht gelesen? Die Frage und die damit verbundene Erinnerung an David und die Schaubrote macht deutlich, alle religiöse Ordnung, alle Gesetzlichkeit hat sich im Letzten an der Bedürftigkeit des Menschen zu orientieren. Es gibt keine legitimen, heiligen Ordnungen und Strukturen, um deren Willen Menschen leiden müssen. Und so nahm David die Schaubrote aus dem Tempel, um seinen Hunger zu stillen. Und er teilt mit denen, die ebenfalls Hunger haben. Das Essen der Schaubrote ist also ebenso wenig ein Sakrileg wie das Ehrenraufen der Jünger am Schabbat. Denn der Schabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Schabbat willen. Die religiösen Ordnungen stehen im Dienste des Menschen und nicht der Mensch im Dienste der religiösen Ordnung. Liebe Gemeinde, Ehrenraufen am Schabbat. So ist unser Predigttext überschrieben. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, hier geht es um mehr als nur das Einhalten einer kultischen Ordnung. Markus fokussiert eine Konfliktlinie, die grundlegend ist. Es ist die Konfliktlinie zwischen Buchstabe und Geist. Und diese Konfliktlinie läuft von Galiläa nach Jerusalem und von Kapernaum zum Kreuz. Vom Geist geführt tritt Jesus ein für die Freiheit des Glaubens. Eine Freiheit nicht der Bindungslosigkeit, sondern eine Freiheit der Gebundenheit des Lebens an die gute Weisung Gottes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das klingt für mich wie ein Lebensprogramm, mit dem Jesus unterwegs war. Im Anschluss an unsere Predigtperikope kommt es in der Synagoge von Kapernaum zu einer Begebenheit. Jesus steht in der Situation, gefragt zu sein, ob er einen Menschen mit einer verdorrten Hand heilt. Und dann erzählt Markus etwas ganz Wunderbares. Er erzählt, dass Jesus diesen Menschen in die Mitte stellt. Und er fragt die drumherum Stehenden, ob es denn erlaubt ist, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses, einen Menschen zu heilen oder eben nicht. Und dann heilt er diesen Menschen. Und ganz am Ende, beim Verhör vor dem Hohen Rat, dreht sich die Situation um. Der Hohepriester stellt sich selber in die Mitte bei dem Verhör und fragt Jesus persönlich, ob er Gottes Sohn sei. Hier gipfelt die Konfliktlinie zwischen Buchstabe und Geist. So bleibt am Ende für mich ein Fragen. Für mich bleibt die Frage, wie befreit man die eigene Person von der Angst, sich selber zu begegnen und sich der Güte Gottes ganz zu überlassen? Wie gelingt uns das? Und die zweite Frage, die mir bleibt, wie können wir von Gott und seinen Weisungen so reden, dass Menschen Zugang finden zu den Orten der Güte und der Lebensfülle, zu den Orten, an denen sie willkommen sind, so wie sie sind. Ich glaube, das sind die Fragen, die das Evangelium uns stellt, heute und morgen und alle Tage unseres Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. miteinander nun das Amt der Fürbitte aufnehmen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Du Gott, sagst uns, was gut ist. Dein Wort zeigt uns, was gut ist und wie wir leben sollen. Darüber freuen wir uns und dafür danken wir dir. Dein Wort zum Leben wünschen wir uns. Sprich es zu allen, die Entscheidungen für andere treffen, zu den Politikerinnen und Politikern, zu denen, die Recht sprechen, zu denen, die unser Zusammenleben schützen. Sprich dein Wort zum Leben, damit es gut ist. Höre uns und erbarme dich. Du Gott sagst uns, was gut ist, und deine Liebe zeigt uns, was gut ist und wie wir leben sollen. Deine Liebe zum Leben wünschen wir uns. Umgib mit Liebe alle, die für andere da sind, alle, die sich um Kranke und Infizierte kümmern, die für uns sorgen, die sich denen in den Weg stellen, die keine Liebe haben. Zeig uns deine Liebe zum Leben, damit es gut ist. Höre uns und erbarme dich. Du Gott sagst uns, was gut ist. Deine Demut zeigt uns, was gut ist und wie wir leben sollen. Deine Demut wünschen wir uns. Lehre deine Demut alle, die das Leben anderer beeinflussen, alle, die unterrichten, die ihre Meinung veröffentlichen, die ihren Glauben bekennen. Lehre uns deine Demut, damit wir und deine Gemeinde so leben, wie es gut ist. Dein Wort, deine Liebe, deine Demut gib uns und deiner Welt. Darum bitten wir dich in Christi Jesu Namen. In seinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die neue Woche als die Gesegneten des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir und dieser Welt seinen Frieden. Amen.